Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Anschlag von Magdeburg bleiben die Ermittlungen in der Hand der Justiz in Sachsen-Anhalt. Der Generalbundesanwalt lehnte es ab, den Fall zu übernehmen. Das deutet darauf hin, dass er keinen politischen Hintergrund vermutet. Zugleich verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Täter psychisch krank ist. In Magdeburg versammelten sich am Abend Hunderte zu einer Menschenkette. Sie protestierten damit auch gegen eine Kundgebung der AfD.
Magdeburg nach dem Anschlag. Eine ganze Stadt in tiefer Trauer. Vor Dienstbeginn gedenken auch Mitarbeiter der Magdeburger Müllabfuhr der Opfer, wie schon so viele vor ihnen. Den ganzen Tag legen Menschen Blumen nieder am zentralen Gedenkort.
Weil ich tief ergriffen von der Sache bin und selber 37 Jahre bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet habe. Ich finde es auch keine Schande, wenn man weint. Das kommt einfach überein.
5 Menschen sind, Stand heute, gestorben. Mehr als 200 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Wie es dazu kommen konnte und was die Behörden über den Täter Taleb A. wussten, ist heute im Landtag von Sachsen-Anhalt in einer Sondersitzung des Ältestenrates thematisiert worden. Zahlreiche Fragen sind offen.
Wie kann es sein, dass jemand, der schon so auffällig war in anderen Bundesländern, hier so lange im öffentlichen Dienst als Arzt in einem sehr neuralgischen Punkt, nämlich im Maßregelvollzug als Psychiater, arbeiten konnte?
Ein Ergebnis der Sitzung: Die Polizei hat bei dem Mann einige Wochen vor dessen Todesfahrt an seiner Arbeitsstelle und in seiner Wohnung eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Damit will die Polizei einem potenziellen Straftäter klarmachen, dass sie ihn im Blick hat. Behörden aus mindestens 6 Bundesländern sollen mit dem Täter zu tun gehabt haben. Aus Sicherheitskreisen heißt es zudem, es verdichten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Täters. Inzwischen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in dem Fall. Am Nachmittag sind tausende Menschen einem Aufruf der AfD zu einer Kundgebung gefolgt. Dass der Attentäter sich in sozialen Netzwerken rechtsextrem und islamfeindlich äußerte und als AfD-Anhänger bezeichnete, das tut man hier als Märchen ab. Zur gleichen Zeit hat ein breites demokratisches Bündnis rund um den Weihnachtsmarkt eine Menschenkette im Gedenken an die Opfer gebildet. Sie wollen verhindern, dass der Anschlag von extrem Rechten politisch instrumentalisiert wird.
Nach allem, was man bisher weiß, passt der Täter von Magdeburg in keines der bekannten Muster. Er ist zwar schon mehrfach mit wirren Äußerungen aufgefallen, aber es wurde nicht erkannt, wie gefährlich er tatsächlich ist. Es hat nun eine Diskussion darüber ausgelöst, ob die Behörden versagt haben und wie solche Fälle in Zukunft verhindert werden können.
Am Bundestag herrscht heute weihnachtliche Stille. Doch im Hintergrund läuft nach dem Anschlag in Magdeburg die Maschinerie weiter. Alte Gesetzentwürfe werden wieder aus der Schublade gezogen. Vor allem das Sicherheitspaket, das die Ampel auf den Weg gebracht hatte nach dem Anschlag von Solingen im Sommer und das in Teilen im Bundesrat an CDU und CSU gescheitert ist. Es geht dabei etwa um biometrische Gesichtserkennung und Datenanalyse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die Bundesinnenministerin will das nun wieder aufgreifen. All diese Gesetzentwürfe von uns könnten sofort beschlossen werden, wenn Union und FDP sich dem nicht verweigern. Außerdem brauchen wir die rechtssichere Speicherpflicht von IP-Adressen, die im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus essentiell ist. Nichts als Symbolpolitik, heißt es von Kritikern.
Wir müssen diese Befugnisse eigentlich von dem, was in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt passiert ist, komplett trennen, weil die haben damit nichts zu tun und die hätten dagegen auch nicht geholfen. Und ich finde es jetzt unseriös, im Zuge dieses Anschlags darüber zu reden.
Die Union argumentiert, man dürfe die Diskussion nicht immer nur anhand von Einzelfällen führen.
Insofern geht es unabhängig von den Einzelfällen, Mannheim, Solingen oder eben jetzt Magdeburg, darum, unsere Sicherheitsbehörden auch das Handwerkszeug zu geben, das sie in einem digitalen Zeitalter benötigen.
Inhaltlich nähern sich Union und die SPD-Innenministerin an. Für einen gemeinsamen Vorstoß noch vor der Wahl wird es zwischen Weihnachtspause und der vorgezogenen Wahl aber zeitlich eng. Die Forderung, jetzt noch den durchgefallenen Teil des Sicherheitspakets und eine Speicherung von IP-Adressen umzusetzen, fällt mitten in den Wahlkampf und beantwortet nicht die eigentliche Frage: Wie können Sicherheitsbehörden potenzielle Attentäter besser auf dem Schirm haben, die nicht in die üblichen Gefährdermuster passen?
Weitere Informationen und Hintergründe zu der Tat von Magdeburg gibt es bei tagesschau.de, zum Beispiel wie eine Gefährderansprache konkret abläuft. Auf der Seite finden Sie auch die Bankverbindung, um für Betroffene des Anschlags zu spenden. Unterstützt wird damit die Arbeit von Hilfsorganisationen vor Ort. Nicht nur deutsche Autobauer, auch japanische Hersteller tun sich schwer mit dem Umbruch am Markt. Bei reinen Elektroautos dominiert inzwischen klar die Konkurrenz aus China. Die Konzerne Honda und Nissan planen deshalb einen Zusammenschluss, um Kosten zu sparen. Besonders Nissan steht unter Druck. Der Konzern musste seine Jahresprognose schon zweimal senken und zudem den Abbau von 9.000 Stellen angekündigt.
Einst haben sie den europäischen Automarkt mit ihren Fahrzeugen aufgemischt. Jetzt wollen sich Nissan und Honda wohl zusammentun, auch um sich gegen neue Wettbewerber aus China zu wappnen. China wird zu einer wichtigen Kraft in der Autoindustrie und die ganze Struktur der Industrie verändert sich gerade. Honda und Nissan haben das längst durch sinkende Absatzzahlen zu spüren bekommen. Die geplante Fusion soll das Ruder herumreißen. Der viel kleinere Hersteller Mitsubishi will sich ebenfalls beteiligen. Allein Nissan und Honda würden gemeinsam zum drittgrößten Autobauer weltweit aufsteigen, nach Toyota und Volkswagen. Das bedeutet mehr Marktmacht mit einem angestrebten Umsatz von umgerechnet 180 Milliarden Euro, mehr Zusammenarbeit und weniger Kosten, etwa bei der Entwicklung von E-Autos, Batterien und neuer Fahrzeugsoftware. Dieses Feld hat vor allem China neu besetzt. Für die deutsche Autoindustrie sehen Branchenkenner nur bedingt Parallelen.
Ein ganz großes Zusammengehen sehe ich zwar im Moment nicht. Und Volkswagen ist sowieso als Konzern einfach ein Riesentanker geworden, der das wahrscheinlich gar nicht mehr stemmen kann. Aber bei Mercedes und BMW, da sehe ich schon eine durchaus größere Wahrscheinlichkeit, dass sie auf lange Sicht tatsächlich zusammengehen.
Für Nissan, Honda und Mitsubishi sind die Gespräche über einen Zusammenschluss bis zum Sommer geplant. Bei Erfolg soll eine gemeinsame Holding schon 2026 an die Börse gehen.
Wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Biden 37 zum Tode verurteilte Häftlinge begnadigt. Er wandelte ihre Strafen in lebenslange Haft um. Drei wegen Hassverbrechen und Terrors verurteilte nahm er von den Begnadigungen jedoch aus. Biden hatte die Todesstrafe auf Bundesebene nach seiner Wahl ausgesetzt. Beobachter gehen davon aus, dass unter Trump verhängte Todesurteile in Bundesgefängnissen wieder vollstreckt werden. In Frankreich hat der neue Premierminister Bayrou seine Regierungsmannschaft zusammen. Dem Kabinett werden Mitglieder der vorwiegend konservativen Vorgängerregierung angehören, aber auch Neuzugänge aus der Mitte und dem linken Lager, wie das Büro von Präsident Macron mitteilte. Es ist bereits die vierte Regierungsumbildung innerhalb eines Jahres. Das vorherige Kabinett war nach Streitigkeiten über den Haushalt gestürzt worden. Der Karibikstaat Haiti wird seit Monaten von Bewaffneten terrorisiert. Marodierende, gewaltbereite Banden ziehen durchs Land, plündern, vergewaltigen, erpressen. Seit Juli galt deswegen bereits in Teilen des Inselstaats ein von der Regierung ausgerufener Notstand. Nun ist der Ausnahmezustand über das gesamte Land verhängt worden.
Auf Haitis Straßen regieren Armut, Gewalt und Angst. Zum Jahresende greifen brutale Gangs ganze Viertel in der Hauptstadt Port-au-Prince an, brennen wahllos Häuser nieder, morden und vergewaltigen. Die Kriminellen haben ihren Einfluss von der Hauptstadt in diesem Jahr auf weite Teile des Landes ausgebaut, der Rechtsstaat zusammengebrochen. Helfer wie die Ärzte ohne Grenzen arbeiten vor Ort unter hohem Risiko.
Was wir jetzt erleben, ist einfach ein Ausmaß an Gewalt und Zerstörung und Unsicherheit, dass die Menschen sich kaum aus ihren Häusern trauen. Es gibt fast keine funktionierende medizinische Infrastruktur mehr. Das heißt, kaum noch funktionierende oder geöffnete Krankenhäuser.
Vor allem sexualisierte Gewalt gehört zum traurigen Alltag. Allein die Ärzte ohne Grenzen versorgten dieses Jahr 4.000 vergewaltigte Frauen. Die Dunkelziffer vielfach höher. Die UN zählen zudem 5.000 Tote seit Jahresbeginn und 700.000 Vertriebene, die nun großteils in Notunterkünften hausen. Die letzte Wahl fand in Haiti 2016 statt und die Übergangsregierung ist im Kampf gegen die Banden überfordert. Etwa als vor zwei Wochen ein Bandenchef 180 Menschen ermorden lässt, offenbar ein Racheakt, berichtet eine lokale Organisation. Eine internationale Polizeimission unter Kenias Führung hat 2024 zwar auch begonnen, doch anstatt Haiti friedlicher zu machen, verschlechtert sich die Lage weiter. Zudem sind erst 400 der gut 2500 zugesagten Polizisten im Land.
Im südafrikanischen Staat Mosambik hat das oberste Gericht den Sieg der Regierungspartei Frelimo bei den Parlamentswahlen bestätigt. Die Opposition behauptet, die Wahl im Oktober sei manipuliert worden und hat zu massiven Protesten aufgerufen. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils gab es in der Hauptstadt Maputo erneut Ausschreitungen. Mosambik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Mehr als 20 Millionen der insgesamt 33 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Auf der Mosel kommen die Notschleusungen an der kaputten Anlage in Müden schneller voran als gedacht. Am Nachmittag wurde das letzte Schiff vor Weihnachten durch die Behelfsschleuse manövriert. Nach den Feiertagen können dann auch die letzten von ursprünglich 74 Schiffen abgefertigt werden. Durch einen Unfall war die Schleuse am 8. Dezember stark beschädigt worden und hatte einen Schiffsstau auf der Mosel und der Saar ausgelöst. Nach dem Einbau eines neuen Schleusentors soll am 1. Februar der Regelbetrieb wieder starten. Alle Jahre wieder treffen sich Familie sowie Freundinnen und Freunde von Seeleuten in der Seemannsmission Duckdalben im Hamburger Hafen, um ihre Weihnachtsgrüße an die Liebsten auf See loszuwerden. Seit 1953 bietet die Radiosendung Gruß an Bord diese Möglichkeit. Sie wird traditionell in der Adventszeit aufgezeichnet und an Heiligabend dann über spezielle Kurzwellenfrequenzen noch in die entferntesten Winkel der Weltmeere gesendet.
Weihnachten in der Karibik, irgendwo zwischen den kleinen Antillen und Panama. Das Schulschiff Tor Heyerdahl, ein schwimmendes Klassenzimmer mit 51 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland an Bord. Für sie der erste Heiligabend weit weg von zu Hause.
Für mich ist Weihnachten tatsächlich hier an Bord was ganz Besonderes, weil man immer zum Beispiel, man hat immer was zu tun.
Etwa Essen vorbereiten oder die Wichtelgeschenke verstecken. Auf Nachrichten von zu Hause müssen sie oft lange warten. Nicht überall gibt es Handyempfang.
Nein, wir haben natürlich noch Grüße.
8000 Kilometer entfernt, die Hamburger Seemannsmission Duckdalben. Jedes Jahr sendet der NDR Hörfunk von hier Botschaften für Seeleute um die Welt. Warme Worte von den Liebsten daheim.
Frohe Weihnachten!
Ja, ich würde gerne alle Seeleute, die zu Weihnachten auf internationalen Schiffen unterwegs sind, grüßen.
Ich grüße natürlich alle deutschen Lotsen, die an Weihnachten ihren Dienst versehen.
Ich möchte auch die Partner und Partnerinnen grüßen, die zu Hause sind und ihren Verwandten, ihren Freunden, Freundinnen den Halt geben.
Und in diesem Jahr grüßen auch die Familien mehrerer Schulschiffbesatzungen.
Wir freuen uns schon jetzt auf unser Wiedersehen im April und auf all eure schönen Geschichten im Gepäck. Fühlt euch ganz fest umarmt und feiert schön.
Und so verbindet das gute alte Radio noch heute Seefahrer und ihre Familien. Der NDR verbreitet die Sendung in diesem Jahr auch wieder über Kurzwelle. Und die schafft es auch ohne Internet bis in die Karibik.
Auf Hawaii ist erneut der Kilauea ausgebrochen, einer der aktivsten Vulkane weltweit. Seit der Nacht spuckt er auf Big Island Magma und Asche. Der gewaltige Krater in dem Nationalpark ist seit 2007 für die Öffentlichkeit gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Dezember.
Von Nordwesten erreicht uns die Warmfront des Tiefs über dem Nordatlantik. Weiße Weihnachten gibt es nur im Bergland. Heute Nacht sind vor allem im Süden und Osten Schnee- und Regenschauer unterwegs. Im Erzgebirge und am Alpenrand schneit es zum Teil länger. Morgen aber auch dort immer seltener. Ab dem Mittag nach Nordwesten hin gebietsweise leichter Regen. Sonst ist es meist trocken bei vielen Wolken und etwas Sonne. Heute Nacht auf den ostfriesischen Inseln noch 5, an den Alpen minus 3 Grad. Dort werden morgen minus 1, an der Nordsee und am Niederrhein 7 Grad erreicht. Am Mittwoch überwiegend wolkenverhangen oder trüb, örtlich mit etwas Regen, nur im Süden und Südosten zum Teil sonnig. Donnerstag und Freitag bleibt es meist trocken, sonst ändert sich wenig.
In den Tagesthemen um 23.35 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit einem Extremismusforscher über die politische Dimension des Anschlags von Magdeburg. Außerdem geht es um die steigenden Kosten unseres Gesundheitssystems und wie wir sie in den Griff bekommen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.